Ich bin der Elias, wie schon angeklungen ist. Ich studiere Theologie an der FTH, bin dort jetzt im vierten Semester, beziehungsweise es ist auch schon fast um. Also 2 Drittel meines Bachelors sind quasi jetzt schon fertig. Ursprünglich komme ich aus der Nähe von Bielefeld, also ein bisschen weiter weg eigentlich. Aber ich freue mich trotzdem, heute hier zu sein. Und wie ihr schon hören könnt, müsst ihr ein bisschen gnädig mit mir sein heute. Ich war die letzten Tage ein bisschen krank, deswegen ist meine Stimme etwas angeschlagen. Und ich höre auch auf einem Ohr nicht so gut. Deswegen, falls ich anfange zu schreien, müsst ihr einfach die Hand heben oder so. Und dann versuche ich ein bisschen leiser zu reden. Bevor wir in die Predigt starten, würde ich gerne aber noch einmal beten. Und wenn es euch möglich ist, würde ich euch auch einladen, dazu aufzustehen. Ja, Vater, danke, dass deine Gnade jeden Morgen neu ist. Danke, dass wir uns heute hier in deinem Namen versammeln dürfen und darauf hören dürfen, was du uns zu sagen hast, Herr. Herr, danke, dass meine Stimme auch schon ein bisschen besser sein darf und ich möchte dich bitten, dass du, ja, mir hilfst heute, dein Wort weiterzugeben und dass wir darauf hören, was du uns mitteilen willst. Herr, so schenk uns offene Herzen, offene Ohren, offene Augen dafür zu sehen, dafür dich zu sehen. Amen. Ihr könnt euch gern wieder setzen. Es ist der 29. Juli 1941 und im Konzentrationslager in Auschwitz herrscht Alarm. Ein Häftling aus dem Lager ist verschwunden. Und nachdem er sich auch nach einigem Suchen nicht wiederfinden lässt, beschließt der zuständige SS-Wachmann, 10 Männer einfach so zufällig auszuwählen und sie in einen Hungerbunker zu stecken, damit sie dort aushungern und sterben sollten. Einfach zur Abschreckung gegenüber den anderen Häftlingen, damit so etwas nicht nochmal passiert. Unter diesen 10 Männern wird auch Franziszek Gajowniczek ausgewählt. Dieser Mann, als er ausgewählt wird, bricht aber weinend zusammen und schreit nach seiner Frau und nach seinen Kindern. Und als dieser Mann dort so zusammenbricht, tritt auf einmal Maximilian Kolbe hervor, den wir auch in diesem Bild sehen. Dieser Mann war ein katholischer Priester und er zeigt mit ausgestrecktem Arm auf diesen zum Tode verurteilten Mann und meldet sich freiwillig, an seiner Stelle zu sterben. Etwas verwundert und verwirrt stimmt der Kommandant seinem Vorschlag zu und Franziszek darf am Leben bleiben. 1945 wird er dann von den Alliierten aus dem KZ befreit und darf sein Leben noch länger weiterleben. Ich glaube, solche Geschichten lassen irgendwie niemanden von uns kalt, oder? In Maximilian sehen wir jemanden, der sich einfach so aus freien Stücken dazu entschließt, für einen Fremden zu sterben, damit dieser weiterleben kann. Und wir wollen uns heute einen Text anschauen, der von einem ähnlichen Prinzip spricht, wo jemand einfach so aus freien Stücken für andere stirbt, damit diese leben können. Und so habe ich meiner Predigt den Titel gegeben und es ist schon öfter angeklungen, einer für alle, alles für den einen. Und wir wollen schauen, was das für Konsequenzen hat, wenn man versteht, dass jemand für einen gestorben ist. Der Text kommt aus 2. Korinther Kapitel 5. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Ich lese einmal zu Beginn uns den gesamten Text vor. 2. Korinther Kapitel 5, die Verse 11 bis 15. Dort heißt es ab Vers 11: Da wir nun die Furcht des Herrn kennen, so überzeugen wir Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe, aber auch in euren Gewissen offenbar zu sein. Wir empfehlen uns nicht wieder selbst bei euch, sondern geben euch Anlass zum Ruhm unsertwegen, damit ihr ihn habt bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Denn sei es, dass wir außer uns waren, so waren wir es für Gott. Sei es, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ja, damit wir diesen Text richtig verstehen können, müssen wir, glaube ich, ein paar Hintergründe dazu kennen. Wir befinden uns ja hier im zweiten Korintherbrief und der Name ist eigentlich so eine kleine Stolperfalle, weil es ist gar nicht der zweite Brief, den Paulus an die Korinther schreibt. Ja, sondern da gibt es schon eine gewisse Vorgeschichte. Ich habe mal versucht, das euch an so einem Zeitstrahl zu verdeutlichen. Alles startet damit, dass Paulus auf seiner zweiten Missionsreise die Gemeinde in Korinth gründet. Nach dieser Gründung blieb er so ein, zwei Jahre dort und dann reist er ab und schreibt einen verloren gegangenen Brief. Ja, also diesen Brief haben wir nicht mehr. Und dann antworten ihm die Korinther mit einem Brief, den wir auch ebenfalls nicht mehr haben, in dem sie ihm wahrscheinlich viele Fragen stellen zu Themen, die ihnen noch unklar waren. Und dann verfasst Paulus unseren ersten Korintherbrief. Und dort sehen wir, wie er auf verschiedene Fragen der Korinther antwortet, was zum Beispiel das Götzenopferfleisch betrifft oder was die Ehelosigkeit betrifft und so weiter. Und dann besucht Paulus die Gemeinde ein zweites Mal. Und wir erfahren, dass er während diesem zweiten Besuch sehr betrübt wurde von der Gemeinde. Und während diesem Besuch kündigt er an, ich will noch ein drittes Mal kommen, reist ab, seine Reisepläne ändern sich so ein bisschen und er kommt nicht ein drittes Mal, sondern verfasst den sogenannten Tränenbrief. Ja, den haben wir leider auch nicht mehr. Und dann kommt der zweite Korintherbrief. Ja, wir können also festhalten, während Paulus den zweiten Korintherbrief verfasst, hat er und die Korinther schon eine ganze Vorgeschichte miteinander. Und weil Paulus eben nicht wie eigentlich angekündigt ein drittes Mal vorbeikam, sondern weil er seine Reisepläne ein bisschen änderte, führte das dazu, dass die Korinther ihm Unzuverlässigkeit und Unaufrichtigkeit vorwarfen. Gleichzeitig gewannen während Paulus den zweiten Korintherbrief verfasst, die sogenannten Superapostel immer mehr an Einfluss in Korinth. Ja, das waren falsche Apostel, die bei den Korinthern besonders berühmt oder beliebt wurden, weil sie ebenso ausgezeichnete rhetorische Fähigkeiten hatten. Ja, also wir halten fest, die Korinther fangen so ein bisschen an Paulus und an seiner Autorität zu zweifeln und gleichzeitig gewinnen falsche Apostel immer mehr an Macht. Also verfasst jetzt Paulus diesen zweiten Korintherbrief, um ein Stück weit wieder ein bisschen mehr sein Vertrauen von den Korinthern zurückzugewinnen und sein Apostelamt zu verteidigen. In den Kapiteln 2 bis 7 sehen wir, wie Paulus seinen apostolischen Dienst beschreibt und konkret spricht er in unserem Text über die Motivation für seinen Dienst. Und damit versucht er, die Korinther davon zu überzeugen, dass sein Dienst im Gegensatz zu den Superaposteln wirklich apostolisch ist. Und eigentlich tut er noch viel mehr. Er gibt uns einen tiefen Einblick in sein Herz und erklärt uns, warum er sein Leben so hingegeben lebt. Und damit zeigt er auch uns Christen, wofür es sich als Christen wirklich zu leben lohnt. Und es startet damit zu beschreiben, dass er erstens alles für den einen gibt. Ich lese nochmal die ersten drei Verse. Dort heißt es, da wir nun die Furcht des Herrn kennen, so überzeugen wir Menschen, Gott aber sind wir offenbar geworden. Ich hoffe aber, auch in euren Gewissen offenbar zu sein. Wir empfehlen uns nicht wieder selbst bei euch, sondern geben euch Anlass zum Ruhm unsertwegen, damit ihr ihn habt bei denen, die sich nach dem Ansehen rühmen und nicht nach dem Herzen. Denn sei es, dass wir außer uns waren, so waren wir es für Gott. Sei es, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. Ja, zu Beginn unseres Textes sehen wir, wie Paulus etwas schlussfolgert. Er schreibt, da wir nun die Furcht des Herrn kennen. Und uns wird, glaube ich, ein bisschen deutlicher werden, was er hier meint, wenn wir ein paar Verse vorher lesen. Nämlich in Vers 9, dort schreibt er, deshalb setzen wir auch unsere Ehre da rein, ob einheimisch oder ausheimisch. Ja, damit meint er, ob bei Christus im Himmel oder hier auf der Erde, ihm Christus wohlgefällig zu sein. denn wir müssen alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, damit jeder empfängt, was er durch den Leib vollbracht, dementsprechend, was er getan hat, es sei Gutes oder Böses. Ja, Paulus spricht hier darüber, dass wir alle eines Tages vor Christus als Richter stehen werden und jeder über seine Taten Rechenschaft ablegen muss. Und dieses Gericht, das kommen wird, führt Paulus zur Furcht des Herrn. Furcht des Herrn nicht im Sinne davon, dass er eine wirkliche Angst hat vor dem Tag, so als würde er das Urteil noch nicht kennen. Nein, sondern im Sinne einer ehrfürchtigen Haltung, weil er weiß, dass es Gott nicht einfach egal ist, was er tut. Und wenn er hier von Kennen spricht, dann meint es nicht so ein rationales Wissen wie, ja, ich weiß halt, dass dieses Gericht irgendwann kommt. Nein, sondern das ist hier eine Überzeugung, die zutiefst sein Verhalten prägt und beeinflusst. Weil Paulus also nun mit dieser Furcht erfüllt ist, versucht er Menschen vom Evangelium und auch die Korinther von seiner apostolischen Autorität zu überzeugen. Und er hofft, dass endlich die Korinther das auch anfangen zu verstehen. So, statt sich jetzt aber einfach selbst zu empfehlen und sich versuchen, bei den Korinthern einzuschleimen oder so, gibt er ihnen die Möglichkeit, sich für ihn zu rühmen. Ja, und dieser Vers 12 ist so ein bisschen kompliziert formuliert. Er schreibt, ihr habt die Möglichkeit, euch gegenüber denen zu rühmen, also gegenüber den falschen Aposteln, die sich wiederum für ihr Ansehen rühmen. Ja, also es scheint hier so ein bisschen, als würde es für Paulus zwei Arten dafür geben, sich zu rühmen. Ja, es gibt eine gute und eine schlechte Art. Und diese Gegenüberstellung der beiden Arten, sich zu rühmen, zeigt uns ja irgendwie, dass das Thema Ruhm in Korinth immer noch eine große Rolle spielte. Ja, im 2. Korintherbrief kommt das Wort für Rühmen oder auch verwandte Wörter 21 Mal vor, obwohl Paulus eigentlich schon im 1. Korintherbrief darüber gesprochen hatte. In Kapitel 3 zum Beispiel, wo er die Spaltungen anspricht, weil manche sagen, ich gehöre zu Paulus, andere sagen, ich gehöre zu Apollos und so weiter. Ja, das Ziel von Paulus ist jetzt hier also, die Maßstäbe für das Rühmen der Korinther anzupassen. Sie sollen erkennen, dass es nicht auf diese Äußerlichkeiten ankommt, wie eine tolle Rhetorik zu haben, sondern es kommt auf unser Herz an. Und warum die Korinther sich für Paulus rühmen können, das begründet er jetzt in Vers 13. Er schreibt, denn sei es, dass wir außer uns waren, so waren wir es für Gott, sei es, dass wir vernünftig sind, so sind wir es für euch. Ja, es ist nicht ganz klar, was Paulus hier inhaltlich aussagen will mit außer sich sein und vernünftig sein. Auch viele Ausleger sind sich da nicht einig, sondern unterschiedlicher Meinung, was das bedeutet. Ich persönlich glaube, dass er sich hier auf die Rhetorik bezieht, also weil das einfach das zentrale Thema damals in Korinth war, dann sagt er hier sowas wie quasi, wenn meine Rede auch ungeschliffen, wenn meine Rhetorik schlecht war, wenn ich außer mir war, dann geschah das im Interesse Gottes. Ja, wie geschieht das im Interesse Gottes? Darüber spricht er auch im 1. Korintherbrief, wenn er sagt, ich bin nicht in Redeweisheit gekommen, damit das Kreuz nicht entkräftet wird. Und dann sagt er andererseits, wenn ich vernünftig rede, dann geschieht das in eurem Interesse, liebe Korinther, weil ihr mich besser verstehen könnt. Ja, aber tatsächlich spielt die genaue Bedeutung auch gar keine so große Rolle, weil das grundlegende Prinzip, was Paulus sagen will, dasselbe bleibt. Der Punkt, den Paulus in Vers 13 machen möchte, ist, egal ob ich vernünftig bin oder ob ich außer mir war, es geschah nie für mich selbst. Ja, unabhängig von dem, was er jetzt genau damit meint, will Paulus den Korinthern helfen zu verstehen, dass er ganz im Gegensatz zu den Superaposteln nichts für sich selbst tut. Sondern wenn er etwas tut, dann geschieht das für Gott oder für die Korinther. Paulus hat eben nicht zum Ziel, selbst groß rauszukommen. Er will nicht, dass die Korinther am Ende von ihm oder von seiner Rhetorik beeindruckt sind, sondern er will den Menschen und Gott dienen. Wisst ihr, diese Superapostel in Korinth behaupteten, dass wahre Apostel Persönlichkeiten sein sollten, die sich vor allem durch ihr machtvolles Auftreten auszeichneten. Ja, und Paulus greift dieses Problem jetzt hier auf und er hilft den Korinthern zu verstehen, genau so ist es nicht. Wahre Apostel, wahre Diener Gottes zeichnet nicht aus, dass sie besonders toll reden oder ein besonders machtvolles Auftreten haben, sondern sie zeichnet aus, dass sie mit einer Selbstvergessenheit durch den Tag laufen und den Menschen und Gott dienen wollen. Und ob sie nun besonders toll dabei sind oder besonders gewöhnlich, das Entscheidende ist, dass nichts für sie selbst geschieht. Ja, Paulus beschreibt seinen Dienst hier also als etwas, das mit voller Hingabe und vollem Einsatz geschieht, ohne sich über genau diese Hingabe zu definieren. Es ist etwas, das für andere und nicht für mich selbst geschieht, ohne dass ich stolz darauf bin, dass es so ist. Es ist etwas, das in meinem Herzen passiert. Paulus zeigt uns, im Dienst für Gott geht es nicht um Selbstdarstellung, sondern um Selbstvergessenheit. Es geht nicht um einen äußeren Eindruck, den ich versuche darzustellen, wo eigentlich nichts hinter ist, sondern es geht um eine innere Haltung, die ich habe. Und ihr müsst wissen, wenn Paulus hier an die Korinther schreibt, dann schreibt er an Menschen, die zutiefst von ihrem Kontext, in dem sie lebten, geprägt wurden. Ja, Korinth als Stadt hatte eine einzigartige Lage, die es möglich machte, viele wichtige Handelsrouten in alle Himmelsrichtungen zu kontrollieren, was viele Händler und Unternehmer damals anzog. Es war eine Stadt, die den Menschen versprach, dort ihr Glück zu finden und an Reichtum und an Einfluss zu gewinnen. Und damit zog sie vor allem diejenigen an, die ehrgeizig genug waren, politisch wie auch gesellschaftlich aufsteigen zu wollen. Ja, wir würden wahrscheinlich heute sagen, dass Korinth ein Weltbild präsentierte, das stark von der Selbstverwirklichung des Menschen geprägt war. Und damit denke ich, spricht es wahrscheinlich mehr denn je auch heute in unsere Zeit. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die uns immer wieder unermüdlich dazu auffordert, unsere Identität auf der Basis persönlicher Errungenschaften, Erfolge oder der Anerkennung durch andere zu definieren. Ja, und gerade in Zeiten der sozialen Medien kämpfen viele diesen Kampf vermutlich so verzweifelt wie nie zuvor. Immer wieder gilt es, sich neu in Szene zu setzen, um von anderen gesehen und gefeiert zu werden. Und das führt zu einem Druck, den Menschen erleben. Madonna, eine US-amerikanische Sängerin und Songschreiberin, beschreibt diese innere Zerrissenheit, die sie erlebt, folgendermaßen. Sie schreibt: Mein Antrieb im Leben erwächst aus meiner Angst, mittelmäßig zu sein. Diese Angst treibt mich immer voran. Ich überwinde einen Anflug davon und entdecke, dass ich etwas Besonderes bin, aber dann fühle ich mich wieder mittelmäßig und uninteressant und ich muss etwas Neues machen. Ich bin zwar jemand geworden, aber ich muss immer noch beweisen, dass ich jemand bin. Dieser Kampf war noch nie zu Ende und wird es vermutlich auch nie sein. Ja, wir haben schon gesehen, das Ziel von Paulus ist, dass die Maßstäbe der Korinther für ihr Rühmen angepasst werden. Sie sollen erkennen, dass es nicht auf Äußerlichkeiten ankommt, sondern auf unser Herz. Und jetzt macht er hier etwas sehr Interessantes. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber Paulus sagt hier nicht, dass es falsch ist, sich zu rühmen, sondern es kommt darauf an, wofür wir uns rühmen. Ja, warum kann er das so sagen? Ich glaube, Paulus kann das so sagen, weil er wahrscheinlich genau weiß, dass jeder Mensch sich bereits rühmt. Ja, die richtige Frage, die wir uns als Menschen stellen können, ist nicht, rühme ich mich, sondern wofür rühme ich mich? Wofür wir uns rühmen, bezeichnet letztendlich einfach das, worauf wir uns verlassen oder das, wovon wir uns Bedeutung erhoffen. Und Fakt ist, jeder Mensch hat so etwas. Jeder Mensch hat etwas, auf das er zeigt und sagt, deshalb bin ich jemand, deshalb habe ich Bedeutung. Ja, unabhängig davon, ob wir jetzt an einen Gott glauben oder nicht, liegt es in unserem Wesen, dass wir unsere Identität von etwas beziehen müssen, das außerhalb von uns liegt. Und für die Superapostel war das, wovon sie sich wirklich Bedeutung und Wert erhofft haben, ihr Äußerliches. Es war ihr Auftreten, ihre Anerkennung von anderen. Und genau das kritisiert hier Paulus. Und damit stellt er auch uns implizit die Frage, worüber definiere ich meinen Dienst für Gott? Und ich glaube, es geht in unserem Leben manchmal schneller, als wir denken, dass auch wir versuchen, Superapostel zu werden. Ja, und indem er hier diese beiden Kategorien aufmacht, vom wahren Dienst und dem Dienst der Superapostel, wird uns irgendwie die Frage gestellt, wo finden wir uns wieder? Ein Superapostel in meinem Dienst bin ich dann, wenn ich meinen Selbstwert daraus ziehe, dass mein Dienst von anderen gesehen und gefeiert wird. Ein Superapostel in meinem Dienst bin ich zum Beispiel dann, wenn mich Lob von anderen mehr motiviert, als dass ich es für Gott tun will. Ein Superapostel in meinem Dienst bin ich dann, wenn Kritik an meinem Dienst sich wie ein Angriff auf mich als Person anfühlt. Ein Superapostel in meinem Leben werde ich dann, wenn ich meinen Frieden verliere, sobald mir meine Aufgabe genommen wird. Oder zu einem Superapostel werde ich dann, wenn ich innerhalb der Gemeinde vom Beziehungsmodus zum Konkurrenzmodus übergehe. Ein Superapostel werde ich dann, wenn ich sage, Gott hat mich und meinen Dienst nötig, ohne mich würde hier nichts laufen. Paulus zeigt uns hier, Dienst im Sinne des Evangeliums ist von einer Selbstvergessenheit geprägt. Es bedeutet schlicht und einfach, befreit davon zu sein, ständig über mich und meine Leistung nachzudenken und mich darüber letztendlich zu definieren. Ja, und das ist wichtig. Paulus sagt hier nicht, dass Christen sich immer schlecht fühlen müssen. Wir sind nicht dann bessere Christen, wenn wir ständig unzufrieden mit uns sind. Er sagt auch nicht, gute Christen sind diejenigen, die kein Lob annehmen dürfen oder so, oder die sich nicht über einen gelungenen Dienst freuen dürfen. Nein, sondern Christen sind einfach Menschen, die sich darüber nicht definieren, die sich davon nicht abhängig machen. Christen, die in dieser vom Evangelium bewirkten Selbstvergessenheit leben, hören auf, ständig alles auf sich selbst zu beziehen und sich mit sich selbst zu beschäftigen. Tim Keller, ein Theologe und Pastor aus den USA, er beschreibt diese Selbstvergessenheit in seinem Buch Überraschende Freiheit folgendermaßen. Er schreibt, nicht wie in modernen Gesellschaften höher von mir zu denken oder wie in traditionellen Gesellschaften geringer, einfach weniger an mich denken. Ja, nicht höher von mir zu denken, als ich gebührt, aber auch nicht geringer, sondern einfach weniger an mich denken. Und genau das sehen wir hier bei Paulus. Er denkt nicht zu hoch von sich, er denkt auch nicht zu gering von sich, er denkt einfach weniger an sich. Er hört auf, alles auf sich selbst zu beziehen. Was ist jetzt dieser Grund für diese Selbstvergessenheit oder wie können auch wir diese Selbstvergessenheit erleben? Das bringt mich zu meinem zweiten und auch letzten Punkt, nämlich einer für alle. Ich lese nochmal die Verse 14 bis 15, dort heißt es, denn die Liebe Christi drängt uns, da wir zu diesem Urteil gekommen sind, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ja, der Grund für all diese Hingabe von Paulus, der Grund für diese Selbstvergessenheit, dass er quasi nicht mehr an sich selbst denkt, ist die Liebe, die Christus uns Menschen erwiesen hat. Ja, er schreibt, diese Liebe drängt uns. Man könnte das Wort für drängen hier auch mit jemanden antreiben oder etwas kontrollieren übersetzen. Paulus gebraucht diesen Begriff, Nur noch ein weiteres Mal, und zwar im Philipperbrief im ersten Kapitel. Ja, dort spricht er über diese innere Zerrissenheit, die er erlebt, dass ihn es einerseits drängt, aufzubrechen und bei Christus zu sein, und andererseits drängt es ihn, auf dieser Welt zu leben. Es ist quasi ein in die Ecke getrieben werden von dieser Liebe und gar nicht mehr anders können, als jetzt für Christus zu leben. Und das ist sehr entscheidend. Ja, Paulus meint hier nicht in erster Linie seine Liebe. Er meint nicht, meine Liebe zu Christus treibt mich an, sondern es ist seine Liebe zu mir. Diesen inneren Antrieb, sich Gott ganz hinzugeben, hat Paulus, weil er zu dem Urteil gekommen ist, weil er verstanden hat, es kommt nicht auf meine Liebe an. Es kommt nicht darauf an, dass ich mich Tag für Tag mehr anstrenge, mehr diesen Gott zu lieben. Nein, sondern es kommt darauf an, dass dieser Gott mich liebt. Wenn ich auf mich schaue, dann werde ich feststellen, dass ich mit meiner Liebe immer wieder an meine Grenzen komme und immer wieder scheitere. Und dann werde ich auch sehen, dass es vielleicht Tage gibt, die super laufen, und aber auch Tage, an denen ich verzweifle. Wenn ich dann aber verstehe, dass es nicht auf meine Liebe ankommt, nicht auf meine Liebe zu ihm, sondern dass dieser Gott mich Tag für Tag gleich liebt, egal ob dieser Tag jetzt von mir gut oder schlecht lief, dann kann ich nicht anders, als von dieser Liebe angetrieben zu werden. Worin zeigt sich diese Liebe? Paulus schreibt, sie sind zum Urteil gekommen, dass einer, ja Christus, für alle gestorben ist. Die Liebe Christi zeigt sich darin, dass der eine und einzig sündlose Mensch für Sünder stirbt. Die Liebe von Christus zeigt sich in seinem stellvertretenden Sühnetod für uns alle, sodass du und ich, Sünder und zwar von unserem ganzen Wesen her, vor einem heiligen und perfekten Gott gerecht gesprochen werden durch den Glauben an ihn. Aber das Interessante ist, dabei bleibt es nicht, sondern die Aussage geht noch weiter. In Vers 15 schreibt er, und für alle ist er gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ja, Paulus führt hier zwei, ich nenne es mal Funktionen vom Tod Christi zusammen. Nämlich einerseits die stellvertretende Funktion und andererseits die repräsentative Funktion. Was meine ich damit? John Stott, ein Theologe aus den USA, fasst das, denke ich, sehr gut in seinem Buch über das Kreuz zusammen. Nämlich er schreibt, Christus tat als unser Stellvertreter für uns, was wir nie für uns selbst tun könnten. Er trug unsere Sünde und unser Gericht. Doch als unser Repräsentant tat er, was wir dadurch, dass wir mit ihm vereint sind, ebenfalls getan haben. Wir sind mit ihm gestorben und auferstanden. Ja, mit anderen Worten, Paulus sagt hier, ja, Christus ist für uns gestorben, damit wir als Sünder vor einem heiligen Gott bestehen können, aber dabei bleibt es nicht einfach. Christus ist nicht einfach nur gestorben und jetzt ist halt die Rechnung beglichen, jetzt haben wir halt ein Ticket in den Himmel. Nein, sondern sein Tod bewirkt auch unseren Tod. Durch den Glauben an ihn sind wir mit ihm gestorben, aber auch auferweckt worden zu einem neuen Leben. Nach unserem Abschnitt spricht Paulus noch davon, dass der, der in Christus ist, eine neue Schöpfung ist, dass alles neu geworden ist. Wir werden nämlich nicht nur befreit aus der Sklaverei der Sünde, sondern wir werden auch dazu befreit, unser Leben nicht mehr für uns zu leben, sondern für ihn. Die Liebe Christi, die Paulus antreibt, das, was ihn nicht mehr loslässt, ist das Urteil, dass sein Richter auch sein Retter ist. Der, von dem Paulus vor unserem Abschnitt noch gesprochen hat, der, vor dessen Richterstuhl wir alles eines Tages erscheinen müssen, ist auch der, der uns Menschen rettet und freispricht. Und so ist es, glaube ich, auch kein Zufall, dass Paulus hier von einem Urteil spricht, zu dem er gekommen ist. Ja, denn das, wonach Paulus sucht, das, wonach auch Madonna sucht und wonach wir alle suchen, ist ein Urteil über uns, ein Urteil, das endgültig gilt, dass wir Menschen wertvoll und geliebt sind. Jeden Tag, in jeder Situation suchen wir Menschen nach einem Urteil, das uns Bedeutung und Wert zuspricht. Jeden Tag erscheinen wir Menschen wieder im Gerichtssaal in der Sorge, was andere über uns denken oder von uns halten, wie wir beurteilt werden. Doch Paulus hat verstanden und er lädt auch seine Leser dazu ein, dass mit dem Tod Christi das Urteil ein für alle Mal feststeht. In seinem Tod spricht uns Jesus zu, unabhängig von dem, was wir tun oder andere Menschen von uns denken, dass wir geliebt sind. Als Christen zeichnet uns aus, dass wir unsere Liebe uns zu unserem Gott nicht, von unserem Gott nicht erarbeiten können oder irgendwie verdienen müssen, sondern das Urteil steht bereits fest und wurde von ihm festgelegt und es befreit uns. Weil Gott mich liebt und weil er mich annimmt, muss ich eben nichts mehr tun, um meinen Lebenslauf ein bisschen zu verbessern oder um vor anderen ein gutes Bild abzugeben, sondern ich kann ihm dienen. Ich kann ihm dienen, einfach weil es mir Freude macht. Und ich kann mich auch mit anderen mitfreuen, wenn sie es tun, ohne mich vergleichen zu müssen, weil ich weiß, dass Gott uns alle gleich liebt. Und ich kann anderen helfen, nicht um mir etwas zu verdienen oder damit ich mich ein bisschen besser fühle, sondern einfach aus der Selbstvergessenheit heraus. Das ist mein und Paulus Antrieb für diese vom Evangelium bewirkte Selbstvergessenheit. Ja, denn wenn der Dienst von Christus am Kreuz vor allem durch seine Schwachheit geprägt war, wie kann ich, schwacher Mensch, dann noch versuchen, mich vor anderen als stark darzustellen? Wenn Christus selbst für mich schwach wurde, wie kann ich es wagen, mich durch Stärke vor anderen zu legitimieren? Die Liebe von Christus zu uns führt uns heraus aus dem Gerichtssaal und sie spricht uns zu, der Prozess ist vorbei, das Urteil steht fest, wir sind geliebt. Und vielleicht ist es neu für dich. Vielleicht sehnst du dich auch danach, frei zu werden von diesem Drang, ständig nach Bedeutung und Wert zu suchen. Vielleicht ist es auch gar nicht neu für dich und du bist schon lange dabei und glaubst schon lange an das Evangelium. Aber trotzdem stellst du fest, dass du immer wieder in den Gerichtssaal zurückgezogen wirst. Immer noch geplagt von dieser Anklage, nicht genug zu sein. Egal, ob du neu oder schon lange dabei bist, wenn du heute merkst, dass du dich wieder oder immer noch im Gerichtssaal befindest, dann will dich Christus heute da rausrufen. Er lädt dich dazu ein, das Evangelium immer wieder neu zu erleben und dir selbst zu sagen, der Prozess ist vorbei und das Urteil steht fest. Ich bin geliebt. Amen.